In meinen Augen ist der besondere Verdienst der AKP, dass sie zu einem Paradigmenwechsel in der Türkei geführt hat, was das Verständnis oder die Interpretation der Religion des Islams angeht. Unter Atatürk wurde der Islam immer als ein Modernisierungshindernis oder rückschrittlich interpretiert. Unter der AKP assoziiert man jetzt mit Islam Erfolg und Modernisierung.
Der Frankfurter Politologe Cemal Karakaş sieht durchaus gute Gründe, weshalb die Türkei unter der seit gut 10 Jahren regierenden islamisch-konservativen AKP zu einem Leitbild für die revoltierenden arabischen Staaten werden könnte. Mit mehr als 9% Wirtschaftswachstum beweist die Türkei derzeit, dass Islam und ökonomische Entwicklung sich nicht ausschließen.
Modernisierung bedeutet nicht mehr unter der AKP a priori Verwestlichung, was es unter Atatürk war, sondern hier hat es einen Split gegeben. Modernisierung, wirtschaftliche Performance etc., das ja, aber keine Liberalisierung im westlichen Verständnis.
Karakaş würde sich aber wünschen, dass sich die arabischen Revolutionäre bei der Neuausrichtung ihrer Gesellschaften mehr an westlichen Demokratien orientieren als an der Türkei. Denn immer noch weise das Land am Bosporus unübersehbare Defizite auf. Nicht nur die Presse- und Meinungsfreiheit ist eingeschränkt, auch die christlichen Minderheiten in der Türkei sind nicht gleichberechtigt. Eine ähnliche Entwicklung etwa wäre für die Kopten in Ägypten fatal. Das türkische Vorbild bedeute letztlich die Monopolisierung der islamischen Mehrheitskonfession zum Nachteil aller anderen Glaubensgemeinschaften.
Das kemalistische Laizismusprinzip ist auch ungewöhnlich. So gibt es nicht erwartungsgemäß in der Türkei ein Neutralitätsgebot des Staates gegenüber allen Religionen, was man im klassischen Verständnis von Laizismus erwarten würde. Nein, im Gegenteil. Es ist tatsächlich so, dass der türkische Staat dieses Neutralitätsgebot aufgegeben hat und sich der einseitigen finanziellen und auch ideellen Förderung eines bestimmten Glaubens verpflichtet hat. Und das ist der sunnitische Islam. Obwohl es verfassungsrechtlich nicht so ist, kommt diesem Glauben de facto die Rolle einer inoffiziellen Staatsreligion zu.
Auch in außenpolitischer Hinsicht sei der neue Führungsanspruch der Türkei in der arabischen Welt zwiespältig zu betrachten. Spätestens seit dem Tod von 9 türkischen Staatsbürgern beim Einsatz der israelischen Armee gegen die sogenannte Free Gaza Flotte im Mai 2010 ist das Verhältnis zu Israel angespannt. Bereits der Eklat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2009 sei ein kühl kalkulierter Schachzug Erdogans gewesen, meint der Politologe Burak Gümüş, der an der Universität von Edirne lehrt.
Erdogan möchte sich medial inszenieren lassen als ein kompromissloser und erfolgreicher Fürsprecher für die palästinensischen und auch muslimischen Belange. Und er stellt sich gerne als führungscharismatische Persönlichkeit dar. Zum Beispiel, wenn man sich die Davos-Krise anschaut, nach dem Schlagabtausch zwischen Shimon Peres und Erdogan in Davos, wurde Erdogan von einer rein zufällig sich am Flughafen befindenden Menge von Wählern und Anhängern der AKP empfangen. Und das wurde auch live übertragen. Willkommen, globaler Führer. Hoş geldin Dünyalı, dede. Eroberer von Davos. Und das hat dann Punkte gebracht, weil er denen in Anführungszeichen gehörig die Meinung gesagt hat.
Die Vision eines neo-osmanischen Machtanspruches werde in den Medien so oft wie möglich demonstriert. Libyen, Tunesien, Ägypten, alles Länder im ehemaligen Osmanischen Reich, für die sich der türkische Ministerpräsident Erdogan verantwortlich zeigt, wie einst der Sultan.
Nicht die Lösung des Palästinenserkonflikts, des Nahostkonflikts ist im Erdogans Interesse, sondern nur die Benutzung dessen für innere und äußere Zwecke, dass ein Charisma erzeugt und gepflegt werden soll, um Erdogan als den starken Mann darzustellen. Außenpolitisch geht es wahrscheinlich um die Heranführung der arabischen Transformationsgesellschaften an die Türkei, um sie auch vom Iran und vielleicht auch von Syrien fernzuhalten, die sich momentan anti-israelisch auch betätigen. Das würde indirekt auch Israel Nutzen bringen.
Gümüş hegt auch die Hoffnung, dass mit der neuen türkischen Führungsrolle, so paradox es klingen mag, sogar ein besseres Verhältnis der arabischen Länder zu Israel entstehen könnte. Denn bei aller anti-israelischen Rhetorik lässt es sich die Türkei nicht nehmen, weiterhin glänzende Geschäfte mit Israel zu machen. Das sind etwa die militärische Zusammenarbeit, aber auch gemeinsame Staudamm- und Bewässerungsprojekte im südostanatolischen Raum zu nennen. Die Stationierung des NATO-Raketenabwehrschirms in der Osttürkei würde auch Israel Schutz vor iranischen Raketen bieten. Insofern verlaufe die türkische Politik zweigleisig, was letztlich zu einer Befriedung der Araber mit Israel führen könnte, hofft Politologe Burak Gümüş.
Die Türkei beschränkt sich auf medienwirksame Drohgebärden und Säbelnrasseln. aber es gibt keinen Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen. Wenn es gelingt, die Muslimbrüder mit Israel an einen Tisch zu setzen oder sie Israel anerkennen zu lassen, wenn sie an die Macht kommen in diesen jeweiligen Transformationsstaaten, das würde ja Israel indirekt auch nützen. Und Erdogan ist ja nicht für Mubarak gewesen, sondern für die Aufständischen. Das heißt, wenn man optimistisch aus israelischer Sicht ausgeht, müssten eigentlich Regierungen an die Macht kommen, die nicht so sehr anti-israelisch sich betätigen in diesen Nahoststaaten. Und Erdogan unterstützt sie.